Ich versuche meistens irgendwas zu finden an der anderen Person, das mir gefällt, was ich vielleicht sogar sexy finde, wo ich einen Ansatzpunkt habe und die Person für den Zeit des Drehs erforsche und dabei Lust empfinde. Ich glaube so für mich, dass meine Produkte besser sind, wenn ich das schaffe.
Hallo und willkommen bei einer neuen Folge Cheeks Talks. Ich melde mich heute mit einer ganz besonderen Folge zurück. Ich hatte diesmal nämlich endlich die große Ehre, mit einer Porn-Performerin selbst zu sprechen. Und zwar mit der wundervollen Jasko Fiedem. Jasko ist damals aus Neugierde vor die Kamera getreten für eine Indie-Produktion und ist seitdem eigentlich fester Bestandteil der queeren Indie-Porn-Szene Berlins. Nicht wundern, wir haben das Gespräch bereits im Sommer aufgenommen und da war die Debatte um OnlyFans gerade brandaktuell. Aber was Jasko da alles dazu gesagt hat, fand ich viel zu interessant, um es dann rauszuschneiden. Außerdem sage ich irgendwann, dass wir dank Corona noch nie eine Party machen durften. Das haben wir dann also jetzt auch geschafft. Vor circa 2 Wochen haben wir anlässlich des Pornfilmfestivals eine wunderbare Panel-Diskussion hosten dürfen, die abgerundet wurde von einer erotischen Live-Lesung von Jasko. Links zu diesen beiden Videos findet ihr in der Episodenbeschreibung. Zum Ende unseres Gesprächs wurde es nochmal richtig persönlich und leider ist da die Soundqualität etwas eingebrochen, aber es lohnt sich trotzdem sehr, an Jaskos wunderschöner Stimme dran zu bleiben. Wie immer nutzt ihr als Podcast-Hörer Cheeks für 2 Wochen kostenlos. Da einfach beim Anmelden den Code CheeksTalks alles groß und zusammengeschrieben eingeben. Und jetzt erstmal viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen, liebe Jasko. Ich bin super glücklich, dass wir es jetzt endlich schaffen, persönlich zu sprechen. Und du wirst es kaum glauben, aber du bist unsere allererste Performerin in unserem
Echt?
Podcast.
Ja. Wie schön. Ich freue mich auch. Cool.
Also es ist noch eine größere Freude und ich konnte es selber gar nicht glauben. Ich habe so ein bisschen kurz eine Minute gewartet und war so, das kann nicht sein. Es war doch eigentlich, haben wir diesen ganzen Podcast gestartet, um so hinter die Kulissen zu gucken und von, ja, natürlich von vielen Leuten was zu lernen, von denen wir lernen können. Aber ich dachte, wir hätten längst mal mit PerformerInnen gesprochen, haben wir nicht. Und deswegen ist es mir eine noch größere Ehre, dass du jetzt die allererste bist.
Wie schön. Aber die Industrie besteht ja auch aus vielen tollen Leuten, die viele gute Sachen sagen. Deshalb ist das, habt ihr bislang wahrscheinlich auch nichts versäumt, sondern habt das genau richtig gemacht.
Und mit,
aber ich freue mich.
Mit dieser Ehre der ersten Performerin kommt natürlich auch die Bürde, dass ich dir auch ganz viele Klischee-Fragen stellen werde und muss, die sich so angehäuft haben über das Jahr. Ich hoffe, das verzeihst du mir.
Sehr gerne.
Ja, vielleicht einfach mal so als zum Start würde mich interessieren, also mal ganz blöd gefragt, so wie würdest du dich selber beschreiben, also das, was du machst, jemandem, der wirklich gar keine Ahnung hat, der dich noch nie getroffen hat, du triffst ihn in einer Hotelbar und er fragt dich, was machen Sie eigentlich beruflich? Wie würdest du das beschreiben?
Ich sage ja meistens, also es kommt immer so ein bisschen auf die Situation an, aber ich sage meistens, dass ich Pornodarstellerin bin. Punkt. Und dann gucke ich, wie die Reaktionen sind. Also wenn ich jetzt irgendwie im Gespräch bin und irgendwie in blumigen Worten das umschreiben würde, was ich so mache oder warum ich es mache, dann würde ich wahrscheinlich sowas sagen, wie dass ich ja Pornos als feministische Praxis drehe und dadurch irgendwie die Darstellung von Erotik, Sex und Identifikationsflächen erforsche. Also wenn ich so ein bisschen das umschreibe, aber meistens bin ich da eher plump und direkt und sage, ich bin Sexarbeiterin und arbeite halt mit dem Medium Film.
Das macht ja auch Spaß, finde ich, oder? So eine erste Reaktion hervorzurufen, ist ja irgendwie... Also da kommt es irgendwie krasser, wenn man einfach das beim Namen nennt und sagt, ich bin Pornodarstellerin, ich bin Pornoperformerin, bevor man dann anfängt, das zum Schreiben oder auch so ein bisschen vielleicht. Ich weiß nicht, hast du denn dran, das dann auch direkt so ein bisschen zu differenzieren, so ein bisschen so aller nicht das, was du gleich in deinem Mainstream-Kopf denkst, sondern oder bist du auch fein damit, das einfach erstmal so stehen zu lassen.
Ich sage das meistens so und lass es erstmal stehen. Also, ja, weil ich weiß nicht, nee, ich hau das einfach so raus und sehe dann auch jetzt nicht so den Grund, das immer zu, ja, für Leute zu differenzieren. Aber das ist so ein bisschen die, ja, das kommt wirklich auf die Situation an. Wenn die sich interessieren und cool sind, dann sage ich vielleicht schon, wie ich was drehe, aber eigentlich hau ich das so raus.
Und eigentlich ist es auch schön, weil das Ziel sollte ja auch sein, dass irgendwann gar nicht mehr so differenziert werden muss, sondern dass es ganz klar ist, es gibt ganz viele unterschiedliche Nuancen.
Ja, das stimmt. Es stoppt aber manchmal so Gespräche am Tisch. Also es gibt auch ja einfach etwas unangenehmere Situationen. Also ich glaube ja, für die anderen ist das eher unangenehm. Wenn ich in so einer Gruppe bin mit fremden Menschen, dann wird man ja dann gern gefragt, was man macht. Und dann sage ich das und dann stoppen die Gespräche und so Blicke untereinander. Es ist also, ich finde es meistens amüsant, dass du
beobachtest. Und dann ist man ja auch, ja, und dann ist man ja eigentlich doch auch oft gewollt oder ungewollt wirklich so der Fokus des Tisches. Oder empfindest du es eher so, dass Leute dann so ein bisschen Hemmung haben und gar nicht so viel irgendwie dann neugierig fragen wollen?
Ja, ich habe schon alles erlebt. Also so von Fragen, zu aufdringliche, übergriffliche Fragen bis hin zu wirklich interessierten, guten Gesprächen und auch komplettes Schweigen und ja, Abgrundstimmung oder so. Also da war irgendwie schon alles dabei.
Ich kenne es nämlich selber, also wenn man dann auch mal in der Stimmung ist und hat man ja auch oft, dass man einfach gern sich so ein bisschen passiv zurücklehnt und dann lenkt, wird das Thema aufs Berufliche gelenkt und dann ist halt sofort der Fokus irgendwie da, weil es einfach dann interessant ist und viele Fragen auch wird, ja. Aber dann hat man auch manchmal gar keine Lust, so im Fokus zu stehen.
Ja, das stimmt. Deshalb manchmal, also wenn es wirklich unangenehme Situationen sind, dann sage ich auch gar nicht, dass ich Pornos drehe. Dann sage ich eher so, ich bin Performerin und mache Performance im Film oder auf der Bühne oder so ein Kram. Dann wird das nicht so, dann werde ich da nicht so auseinandergepflückt.
Und das ist ja auch keine Lüge.
Ja, das stimmt, genau. Es ist keine Lüge. Aber ja, also redest du denn immer gern darüber?
Also, es kommt auch total aufs Umfeld an und auch auf die Stimmung. Ich muss sagen, das ist wahrscheinlich fairerweise ja dann nicht so, dadurch, dass ich nicht, dass ich nicht vor der Kamera stehe und es nicht ganz so persönlich ist, glaube ich, ist es ja bei dir nochmal irgendwie, da ist mehr Angriffsfläche wahrscheinlich. Und so kann man das dann sehr irgendwie auf so das Business lenken. Ja. Trotzdem bin ich also oft auch, dass ich sage, ach, ich muss jetzt nicht diesen Fokus darauf lenken und ich weiß auch, manchmal kann man auch die Leute ja schon so ein bisschen einschätzen und dann hat man irgendwie auch gar keine Lust darauf, weil man weiß, das ist auch irgendwie gar nicht unsere Zielgruppe und ich muss jetzt auch gar nicht überzeugen.
Ja, ja, genau.
Das kommt aber auf die Stimmung an.
Richtig. Und auf die Energie.
Genau. Ja, vielleicht magst du ja mal ganz kurz erzählen, wie du dazu kamst, vielleicht wie lange du überhaupt schon Performerin bist und wie du dazu kamst, wie so ein bisschen der Werdegang war.
Ich drehe jetzt seit, ich glaube, gut 6 Jahren Pornos und bin da so reingerutscht, weil ich damals einen Aufruf von Good and Green gesehen habe, die für ihren zweiten lesbischen Kurzfilm PerformerInnen gesucht hat. Dann habe ich mich ziemlich impulsiv, ich habe einfach geschrieben, total untypisch für mich, weil ich nicht so ein, also ich bin eigentlich eher so Kategorie scheu und nicht exhibitionistisch oder so. Und ich weiß nicht, ich hatte einfach diesen Drang, zu schreiben. Und dann hat die sich auch zurückgemeldet und lange Rede, gar keinen Sinn. Ich war dann ein paar Wochen oder Monate später am Set mit ihr.
Wow. Und du hast davor auch noch gar nichts in die Richtung gemacht, also dass du gesagt hast, du hast davor dich irgendwie schon vielleicht irgendwie vor der Kamera ausprobiert, vielleicht nur für Fotos oder so, sondern es war wirklich ein Sprung ins eiskalte Wasser.
So kann man es sagen, ja, echt. Also ich, genau so war es und das war auch das Aufregende. Ich war total nervös. Ich habe selber an mir gezweifelt, warum ich das jetzt irgendwie mache, was der Impuls dahinter ist und so, aber ja, wir haben es. Ich bin dann nach Berlin getuckert. Ich habe damals noch in Köln gewohnt und dann haben wir gedreht. Und das war mega.
War das davor schon mal eine Fantasie von dir? Also es, sozusagen der Impuls kam dann dadurch, dass du diesen Aufruf gelesen hast, aber war das was, wo du schon auch davor mal mit dem Gedanken gespielt hattest? Oder war das wirklich ein total spontaner Impuls?
Ich habe nicht vorher mit dem Gedanken gespielt. Also ich habe mich immer schon für Sexualität interessiert. Ich fand das immer schon ein wahnsinnig wichtiges Thema. Und hätte mir aber nie sowas zugetraut, glaube ich. Also nee, ich habe da nie aktiv drüber nachgedacht. Und hatte auch wenig Berührungspunkte so mit dem Thema Sexarbeit oder so. Und deshalb war das wirklich so ein Sprung ins kalte Wasser oder so ein Impuls, dem ich dann gefolgt bin.
Mhm. Und wie war das? Also wie kann man sich das vorstellen, dieser erste Tag, also dieser Tag an deinem allerersten Set? Dass du aufgeregt warst, das glaube ich, brauche ich dich nicht fragen. Aber wie war sozusagen die Erwartungshaltung versus wie es dann wirklich war? Also hattest du davor irgendwie Erwartungen, wo du dann gesagt hast, das hat sich gar nicht bewahrheitet? Offensichtlich war es ja eine sehr positive Erfahrung, sonst würden wir jetzt hier nicht 6 Jahre später sprechen.
Ja, stimmt. Ich hatte tatsächlich gar keine Erwartung. Ich hatte einfach nur Angst und bin dieser Angst gefolgt. Also ich habe schon meine Co-Performerin einen Abend vorher kennengelernt und die habe ich natürlich so ein bisschen ausgequetscht. Die hatte, glaube ich, einen Film zuvor gedreht und deshalb hat die mir so ein bisschen umschrieben, wie es vielleicht am Set sein könnte und so, aber ich selbst hatte gar keine Vorstellung. Ich habe auch die ganze Zeit gesagt, okay, wenn ich am Set bin und feststelle, dass ich das nicht kann, seid mir nicht böse, aber dann gehe ich. Hm. Das habe ich mir bis zur letzten Minute sozusagen offen gehalten und ich glaube, ich habe auf das Ganze so ein bisschen als so ein Projekt mit mir selber geblickt, so ein Körperprojekt, weil ich irgendwie immer so ich glaube, das war so ein Ansatz, meine Scheu über meine Verbindung zu meinem Körper zu überwinden und irgendwie einfach was für die Kamera zu machen, was sich dann irgendwie nicht revidieren lässt und gerade im Porno. Ich glaube, ich wollte einfach ein radikales Selbstprojekt testen oder so. Und dann kam alles ganz anders. Also ich weiß nicht, ob man das Erwartungshaltung nennen kann, aber ich denke, das war so ein bisschen der Impuls oder das steckte in dem Impuls. So ein Testen, Austesten, eine Grenze von mir selber testen und dann wurde ich halt überrascht von der Stimmung und meinem Gefühl vor der Kamera.
Und dass ich das, weißt du, wer was ganz Ähnliches interessanterweise gesagt hat? Und mir kommt gerade dieser Full Circle.
Ja.
Und zwar ist Luna... Luna Love, der hast du ja schon zusammengedreht und das kommt mir jetzt gerade, die hatten wir vor kurzem zu Besuch bei uns in Berlin.
Oh, wie schön.
Sie und ihren Partner.
Was? Und, jetzt hat mir gemeldet.
Sie waren aber auch nur für einen Tag da. Und genau, die haben wir auch gefragt über ihren ersten Film und der war ja mit dir zusammen.
Ah,
und das kommt mir jetzt erst sozusagen diese Full-Circle-Erfahrung, weil sie meinte so, das war ihr erster Film und kann man ja sagen, das war die Erika Lust Produktion. Ich habe den Namen vergessen, aber es ist auf jeden Fall der mit den Tattoos.
Inke Dixon.
Und sie meinte, es hätte eigentlich auch hier nicht krasser kommen können. Also es war dann, sie meinte, es war ihr erster Dreier. Ich weiß nicht, ob es ihre erste Erfahrung mit einer Frau war.
Ja.
Es war dann tätowiert on camera.
Oh
und
Gott,
auch ein Riesenset. Und sie meinte aber auch was Ähnliches, dass es eben so eine, dadurch, dass es ja auch so eine, also es war, es ist ja, ich stelle mir das ganz abstrakt vor, dieses Set, das kannst du besser erklären, aber wer den Film kennt, es wird ja die ganze Zeit um euch herum gefahren,
mit
den Kameras. Mhm. Und sie meinte auch, das ist einfach so eine, den Körper völlig losgelöst von dem, wie man ihn bisher kennt, zu erfahren, also eigentlich so eine Selbsterfahrung.
Ja, schon. Irgendwie so eine Selbsterfahrung, was den Dreh selbst angeht und dann natürlich auch noch das Produkt, weil da hat man ja jetzt als Performerin, wenn das jetzt nicht das eigene Produkt ist, keinen Einfluss und das ist dann auch nochmal so ein, so eine Erfahrung.
Aber wie ist es denn? Also ich weiß, dass du eben so größere Produktionen machst. Du bist ja auch in einigen Erika Lust-Filmen. Machst du auch kleinere Sachen? Machst du auch so Self-Made-Content, nenne ich es jetzt mal? Oder wirklich nur sozusagen ja Filme und die auch mit einem, so einem gewissen Anspruch, kunstvollen Anspruch?
Ja, meinst du jetzt mit Selfmade, dass ich so meine eigenen Sachen filme und irgendwo reinstelle? Eher seltener tatsächlich. Ich drehe eher Filme und das aber dann an ja, größere oder kleinere Produktionen. Selfmade irgendwie schon, aber nicht vergleichbar viel.
Und generell gibt es da für dich so, ja, so eine Guideline oder so ein Bauchgefühl, wie du Projekte auswählst oder was ist dir da besonders wichtig?
Ja, ich wähle die Projekte schon nach den MacherInnen aus. Also mit wem will ich zusammenarbeiten? Wer sind meine Co-PerformerInnen? Wie ist das Budget? Was ist die Story? So. Und das ist, glaube ich, so meine grobe Guideline. Ich denke, das ist für viele so.
War das von Anfang an so? Also wir kennen dich ja eigentlich primär aus Queer-Filmen.
Ja.
Und war das von Anfang an so? War das auch für dich was, wo du gesagt hast, also das möchte ich machen, so sozusagen heteronormative Porn muss jetzt nicht unbedingt sein? Oder hat sich das auch eher dann so ergeben?
Also jetzt zu meinem Debütfilm, den habe ich tatsächlich gedreht wegen Good in Green, weil ich damals ihre Fotografien super gut fand und ich fand ihre Arbeit gut. Das war quasi so, also da habe ich es schon wegen ihr ausgewählt. Und dann wähle ich eben die Projekte schon auch nach meinen eher persönlichen Interessen aus. Deshalb bin ich auch in vielen Queer-Filmen, weil ja, also ich drehe auch Hetero-Sachen oder so, oder bin jetzt nicht abgeneigt, aber ich denke, für mich, also es ist schöner, wenn ich persönliche Interessen mit Arbeit verbinden kann, wenn man das so sagt.
Ja. Ja. Ja, total.
Ja, ja. Hat das jetzt deine Frage beantwortet?
Ja, eigentlich schon, weil dann war das ja für dich klar, dann war das ja für dich von Anfang an klar und das macht ja auch total Sinn. Also das wäre jetzt auch so meine nächste Frage gewesen, weil du auch gesagt hast, du wählst natürlich auch nach Co-PerformerInnen aus und da natürlich dann auch so ein bisschen die Frage, trifft man sich davor, muss da auch eine wirkliche Attraktivität oder eine Spannung da sein oder sagst du, es muss gar nicht unbedingt sein und ich kann das ganz gut spielen?
Beides. Also ich präferiere schon irgendwie mal so ein Kaffee-Date, wenn das irgendwie reinpasst vorher, um den Vibe zu checken. Das finde ich meistens einfacher für einen Einstieg am Set, aber das kommt halt auch oft genug vor, dass man sich erst am Set trifft. Und dann klappt das auch.
Und ist dir da schon mal passiert, also es geht ja in beide Richtungen, aber dass du gesagt hast, so, es geht gar nicht, oder dass jemand anderes gesagt hat. Danke.
Also ich hatte noch niemanden, der jetzt einen Dreh abgesagt hat, nachdem wir uns am Set getroffen haben. Aber ich weiß es natürlich nicht. Das Feedback habe ich noch nie bekommen. Wäre interessant, aber ich habe auch noch keinen Dreh abgesagt wegen jetzt irgendjemandem.
Wäre auch ja wirklich, also ich stelle es mir nur vor, weil wenn man jetzt, also es gibt ja 100 verschiedene Gründe, warum dann sowas passieren kann. Wenn man jetzt zum Beispiel schon eine negative Erfahrung mit der Person davor hatte, dann ist es ja ganz klar und dann muss man das ja auch gar nicht groß verargumentieren. Aber ich stelle es mir schon schwer vor, wenn das wirklich nur so eine, ja, halt eine Präferenz ist, dann ist es ja auch schwer, das nicht persönlich zu nehmen, oder?
Ja, ich denke, das wäre irgendwie schwierig, so eine Kritik anzubringen. Aber weiß ich nicht. Also du hast recht, wenn man schlechte Erfahrungen gemacht hat, dann gehe ich den Leuten aus dem Weg und sage, dreh es nicht zu oder so, ne? Aber ja, so ein Feedback, das ist sowieso eine gute Frage. Wie gibt man Feedback? Was läuft wie gut? Was läuft schlecht? Wie kann man das?
Ja. Ich meine, jetzt sind wir ja schon sozusagen so mittendrin im Set, also du bist jetzt schon da und du bist auch dann okay irgendwie mit deinen Co-PerformerInnen. Und So, dann geht's los. Vielleicht, ja, für Leute, die sich das auch wirklich noch gar nicht vorstellen können, wie kann man, also wie groß kann man sich so ein Set vorstellen? Wie viele Leute sind da tatsächlich dabei? Und gibt's dann Rituale irgendwie, die entweder davor in einem ganzen Team gemacht werden oder auch für dich so persönlich, um auch irgendwie in diese ganz besondere Stimmung zu kommen?
Ja, also erstmal glaube ich, ich für mich habe schon irgendwie so Rituale, bevor ich ans Set komme, dass ich, also ich versuche meistens so ein bisschen Yoga zu machen oder meinen Körper zu bewegen, mal runterzukommen. Am Set selbst gibt's auch, also es gibt schon so Gespräche im kleineren Team, das kommt drauf an, wie groß die Sets wirklich sind. Ich habe nämlich schon natürlich an sehr kleinen Sets gedreht mit 4 Leuten. Oder mit sogar nur 3 Leuten, also 2 Performer und eine Kameraperson zum Beispiel, das kam auch schon vor. Und dann eben an großen Sets. Und an großen Sets gibt es jetzt, glaube ich, nicht so ein Hallo, wir sind das ganze Team. Es ist schön, wenn das passiert, aber ja, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie groß dann letztendlich die Produktion ist. Mit den Performern, ich glaube, fast jedes Mal haben wir versucht, irgendwie zusammenzukommen und wir sprechen meistens auch, bevor es wirklich losgeht, nochmal die No-Gos und die Goes durch. Deshalb kommt man dann schon irgendwie so zusammen, vielleicht in eine Stimmung oder ins Gespräch.
Und dann kann man sich das so vorstellen, klar, es gibt ja ein Drehbuch, es gibt einen Regisseur, der die Anweisungen gibt, ja. Aber wenn es dann wirklich sozusagen um den Sex an sich geht, wie sehr, oder das kommt wahrscheinlich auch total aufs Set an, aber wie sehr ist der vorgeben oder wie viel wird einfach dann geguckt, wie es entsteht? Plus, und das ist noch eine Frage on top, ist es ja eigentlich die meisten, also in den meisten Fällen begegnest du ja Menschen, mit denen du davor noch keinen Sex hattest. Das heißt, die allererste sexuelle Begegnung findet on camera statt. Also das ist ja sowieso, da muss man ja irgendwie erstmal so rausfinden, wie möchte der andere gerne berührt werden oder spricht man das tatsächlich alles en detail davor ab?
Also so bei so einer No-Go-Durchbesprechung oder worauf habe ich Lust, klappert man so ein bisschen ab, was man sich für die Szene vorstellen kann, was ist in Ordnung, habe ich irgendwie empfindliche Nippel, mag ich beißen, mag ich Spucke, mag ich Penetration. So, das wird dann schon so ein bisschen abgeklappert, aber wie du die Person anfasst und so, das ist natürlich in dieser Zeit am Set nicht so immer möglich, dass man, ja, wie jetzt beim privaten Sex, wenn man sich vielleicht viel Zeit nehmen kann, um eine Person kennenzulernen, das ist natürlich nicht so. Deshalb orientiere ich mich dann wahrscheinlich eher so an den Goes und No-Goes und an der Story, die teilweise schon vorgegeben ist. Das kommt auch immer so ein bisschen auf die Produktion an. Gibt es eine Story, ja oder nein? Wenn ja, weiß man immer so ungefähr, worum es geht oder was vielleicht gezeigt werden soll. Also, was das jetzt gerade Sinn macht. Und in kleineren Produktionen, wenn es keine Story hat, dann hat man vielleicht mehr Spielraum, um den Sex selber mit den Co-PerformerInnen abzusprechen. So, worauf haben wir jetzt wirklich Bock heute? Was ist gewünscht oder nicht gewünscht? Ist das ein Kinky-Dreh? Ist das, weiß nicht, nur Knuddeln? Ist das, haben wir den Fokus auf Safe Sex? Haben wir den Fokus auf Kommunikation?
Hast du persönlich eine Präferenz, weil du ja gesagt hast, es gibt super große Sets und manchmal wirklich nur du, jemand anderes oder noch ja, also die vor der Kamera und Kamera. Hast du da für dich irgendwie so eine Präferenz, wo du dich wohler fühlst oder wo es dir einfacher fällt, das auszublenden?
Nö, das ist mir eigentlich egal, ob das jetzt klein oder groß ist. Ich kann das gut ausblenden, auch wenn, also jetzt zum Beispiel in Erika Lass Produktion, die sind meistens sehr größer, dann sind da viele Leute am Set, Leute, die umbauen, das ist jetzt kein Closed Set, wo alle Leute rausgehen, die nicht drin, also im Raum sein müssen. Und ich kann das gut ausblenden. Eigentlich, ja.
Und dann, also meine Frage wäre eigentlich gewesen, wie du dann so in diese Lust kommst und Lust auf den anderen bekommst. Vielleicht sogar auch mit der Herausforderung, dass es gar nicht unbedingt jetzt so im Privaten dein Typ wäre. Aber ja, bevor ich die Frage stelle, ist eigentlich auch die Überfrage, so ist es überhaupt der Anspruch? Also muss das überhaupt sein? Oder sagst du so, nee, es geht hier wirklich um eine Performance und es geht nicht darum, dass ich wirklich Lust habe?
Also ich glaube, beides geht und ich denke, das ist eine super individuelle Frage. Ich persönlich habe schon irgendwie den Anspruch, dass ich mich, dass ich zumindest versuche, mich so weit einzulassen, dass vielleicht was Lustvolles entstehen kann. Es passiert auch nicht immer, aber das ist so ein Wunsch. Und wie ich in die Lust komme, ist, also ich versuche meistens irgendwas zu finden an der anderen Person, das mir gefällt, was ich vielleicht sogar sexy finde, wo ich einen Ansatzpunkt habe und die Person für den Zeit des Drehs erforsche und dabei Lust empfinde. Ich glaube so für mich, dass meine Produkte besser sind, wenn ich das schaffe.
Ich glaube, das sagen ja auch Schauspieler, also sozusagen Schauspieler, die nicht Pornos machen, die aber trotzdem mal irgendwie knutschen oder so ein bisschen eine Sexszene haben. Ja. Die sagen, das glaube ich, habe ich auch mal gehört, das ist okay, man muss ja nicht den 100% irgendwie anziehend finden, trotzdem findet sich an jedem Mensch was, auf was man sich dann so fokussieren kann. Also
ja. Ich mag das eigentlich, weil klar, das ist eine Performance und das ist nicht privat und so, aber du gibst ja viel von dir da rein auch. Und wenn du dann noch irgendwie Lust empfinden kannst oder Interesse, dann ist das definitiv schön. Das macht das alles schöner.
Und ist es, also das ist jetzt eine intime Frage, aber ist es auch so, dass man dann auch sich wünscht, wirklich zu kommen? Oder ist das auch kein Anspruch und das, oder passiert es überhaupt gar nicht?
Ja und nein. Also manchmal ist das vielleicht gewünscht, manchmal ist es nicht gewünscht. Es ist schön, wenn das nicht vorgegeben ist. Das gibt, also finde ich meistens besser und dann habe ich mit Druck irgendwie. Das ist eigentlich sehr förderlich. Und ja, beides ist schon passiert. Aber ich bin jetzt, glaube ich, auch nicht so der Typ, dass ich gern so Orgasmen so krass vortäusche. Also super übertrieben krass vortäusche irgendwie.
Ist ja dann auch, also die Filme, die du machst und auch die Produktion mit denen zusammen, würde ich sagen, das ist ja auch genau das, dass es eben nicht nur darum geht oder auch, also was halt nicht nur darum geht sowieso, also in der Darstellung des Sexes, dass es eben nicht nur ein typischer Ablauf ist und es ist dann vorbei irgendwie und es geht nur um Orgasmus und auch eben dieses Vortäuschen, was wir jetzt alle genug gesehen haben im Mainstream-Porn.
Ja, absolut. Das ist so zielorientiert, Verzeihung.
Nee, ich wollte nur sagen, wo vor allem finde ich als Frau Mainstream-Porn zu sehen und zu sehen, wie Frauen angeblich kommen, langt, davon hatten wir jetzt genug.
Ja, denke ich auch. Ich meine, ja genau, was ist so das Ziel von dem Porno? Ist das immer ein Orgasmus? Nö, finde ich halt nicht, deshalb muss das ja gar nicht immer sein.
Und da wäre auch die andere Frage so, wie kann man sich das überhaupt vorstellen, der zeitliche Ablauf, also dass wirklich dann viel wiederholt wird und dann im Endeffekt so zusammengeschnitten wird, oder ist es wirklich ein, schon relativ natürlicher Sexablauf, sag ich jetzt mal, der da mitgefilmt, oder ist wirklich so, okay, das machen wir nochmal, weil das ist ja auch, ist einfach ein anderer Ablauf als sonst beim Schauspielern. Man kann ja nur so und so oft, würde ich mir jetzt vorstellen, so und so oft das geben, was du beim ersten Mal gibst.
Ja, das stimmt. Also es ist auf jeden Fall schön und besser, wenn es wenig Cuts gibt oder nicht so viele Pausen. Kommt natürlich auch mal drauf an, was ist die Story, was ist der Film jetzt generell, aber jetzt der Sex selber wird, glaube ich, besser, wenn er nicht so oft unterbrochen wird. Es gibt aber natürlich irgendwie Produktionen, dann wird die Kamera plötzlich gewechselt, dann muss es eine andere Einstellung geben, dann muss man innehalten. Das ist auf jeden Fall anstrengend.
Und fällt dir dann schwer, ist es dann okay, weiter eben in diesem Flow zu bleiben und mit dieser Person, wo man ja auch irgendwie so ein bisschen so eine, ja, das ist ja dann irgendwie eigentlich so eine magische Verbindung, die ja dann immer wieder so unterbrochen wird. Hm. Oder stimmt das gar nicht? Ich kann es ja nur mit sozusagen, ich kenne ja nur den privaten Sex und deswegen denke ich da so ein bisschen halt so in diesem Muster und denke mir so, wenn man da ja immer wieder unterbrochen werden würde, wie schwer es wäre, wieder in diesen, in dieses Magische zu kommen.
Ja, genau, das stimmt. Es ist schöner, wenn das nicht passiert. Aber das passiert auch gar nicht so häufig in den Produktionen, die ich überwiegend mache. Ich habe dann auch mal schon mal was für Babelsberg, für StudentInnen und so gedreht und die haben natürlich einen anderen Ansatz. Also es kommt auch darauf an, ja, in welchem Set bist du? Sind das PornoproduzentInnen oder sind das FilmstudentInnen oder so? Dann gibt es da andere Abläufe und das ist schwieriger, immer zu unterbrechen. Wenn du was Authentisches sehen willst, finde ich persönlich, dass es besser ist, wenn man nicht so oft unterbricht und das Ganze fließen lässt. So.
Gibt es an Set denn Leute, weil du jetzt ja gerade das so vergleichst, gibt es denn an Porno-Sets Leute, die es an normal, also an sozusagen anderen Filmsets nicht gibt? Also das größte Klischee, was wir da so kennen, sind so Fluffer Girls für Männer. Aber ich
hatte ich leider noch nie.
Das wäre nämlich die Frage, ob es auch für Frauen gibt. Aber ich finde auch sowas wie ein Intimacy Coach, was es ja mittlerweile auch an Filmsets gibt. Aber gibt es sonst irgendwelche Personen, die sonst an Filmsets jetzt oder Rollen, die es jetzt nicht so gibt?
Also aus meiner Erfahrung sind die, fühlen sich Pornosets generell, was kann ich hier nicht sagen, weiß ich nicht. Also ich habe noch nie einen Fluffer erlebt. Nee, kann ich nicht so richtig sagen. Ich glaube, ich wollte gerade sagen, Pornosets sind meistens kleiner. So. Aber dann kommt es natürlich auf die Produktion auch an. Denke ich. Ich sage das, ich wiederhole mich an dieser Stelle so oft, aber ich werde mal drauf achten und werde dir dann Feedback geben.
Wie ist es denn? Du hast auch gesagt, so einerseits ist es ja so, wie wohl du dich an dem Set fühlst und auch mit den Machern und dann natürlich auch, was dabei rauskommt, also das finale Produkt. Schaust du dann deine eigenen Filme?
Ich schaue, wenn meistens auf Premieren oder so Festivals meine Filme. Manchmal, wenn mir irgendein fertiger Film zugeschickt wird, gucke ich den vielleicht mal, aber ich glaube, nicht immer. Aber es ist schön auf Festivals. Also das macht auf jeden Fall Spaß.
Und war das auch schon immer so oder hattest du am Anfang da so ein bisschen Hemmung? Ich kann mir nur vorstellen, dass es schon krass ist, sich zum ersten Mal selbst nicht nur beim Sex zu sehen, sondern auch dann eben in so einer Produktion, weil du ja ganz am Anfang auch gesagt hast, das ist irgendwie fast so eine Out-of-Body-Experience. Also man sieht man sieht sich so selber mit ganz anderen Augen. Also hat sich da auch was so für dich verändert, sagen wir mal, deine Beziehung zu dir selbst und dein sozusagen privaten Sexualleben?
Also erstmal genieße ich es eigentlich immer, die Filme auf der großen Leinwand zu sehen. Das ist schon irgendwie krass. Das erste Mal war es super krass, meinen Arsch in so riesengroß auf dem Kinosaal zu sehen. Aber generell kann ich meine, vielleicht kennst du das, ich kann mich ja dann auch relativ kritisch beobachten oder also mit einem kritischeren Blick auf den Film gucken und so. Und deshalb ist das jetzt oft auch eher so ein distanzierteres Erlebnis. Weißt du, was ich meine?
Ja, total. Also, dass man ja dann nicht, ich gehe davon aus, dass du nicht den Film guckst aus neutralen Augen, so wie du vielleicht anderen Porn anschauen würdest oder gar davon angeturnt wirst, weil du wahrscheinlich guckst, so sieht es aus, wie ich das mache? Da kann sich ja, glaube ich, fast keiner von lösen, würde ich jetzt einfach mal behaupten.
Ja,
aber guckst du denn noch, oder was heißt noch? Erstmal, so würde mich auch interessieren, deine persönliche Beziehung zu Pornografie, bevor du selbst Teil davon warst. Also, so in der Jugend oder auch generell so, was mit deiner Sexualität gemacht hat und beziehungsweise ob du überhaupt viel Pornos geguckt hast, so selber.
Also ich habe Pornos geguckt, aber dann eher so das Typische, mal irgendwie so 3-Sekunden-Clips irgendwo auf irgendwelchen Seiten. Oder damals, als man ja noch Sachen downgeloadet hat, kam dann ja auch manchmal so ein Porno da irgendwie an.
Elterlichen im Computer komplett ja, genau. Viren zugekleistet.
Oh mein Gott, ja genau. Aber nicht so, es war irgendwie so ein sehr ich habe mich sehr zwiespältig gefühlt, Pornos zu sehen, weil irgendwie hat es mich angeturnt und dann war ich mir aber auch nicht sicher, kann ich das jetzt gut finden? Ich habe schon eher Produkte geguckt, die man vielleicht jetzt als klassischen Mainstream bezeichnen könnte. Und das hat mich oft aggressiv gemacht. Horny und aggressiv. und jetzt hat sich das natürlich gewandelt, so mit meinem Einblick in die Branche und in die Arbeit, weiß ich natürlich, dass es da viel mehr auf dem Markt gibt und viel also hochwertigere Produkte oder Produkte mit einem anderen Anspruch oder mit einem anderen Blickwinkel im Sinne von, wie mache ich diesen Film? Ist das ein künstlerischer? Ist das ein humorvoller und so? Und das hat mir, glaube ich, damals natürlich gefehlt als Jugendliche, dass ich nicht wusste, dass es das gibt, weil das, was ich gesehen habe, war nicht so toll.
Und guckst du jetzt, guckst du jetzt noch so verschiedenen Porn oder eher guckst, also kannst du dadurch dann auch gar nicht mehr so richtig von dieser professionellen Brille lösen?
Nö, ich gucke schon gern aus Recherchegründen. Nee, ich mach's schon gerne. Also nicht immer, das sind dann vielleicht ist dann so ein bisschen phasenweise, dass ich intensiver wirklich Filme gucke, aber doch, das mache ich auf jeden Fall. Und du?
Also bei uns ist es ja auch.
Du musst wahrscheinlich so die ganze Zeit, ne?
Also ich für meinen Bereich gar nicht so sehr. Wir haben ja ein Content-Team, die eben die Filme auswählen und lizenzieren und die gucken auf jeden Fall viel. Und vor allem am Anfang, ich meine jetzt, da hat man einfach schon einen viel besseren Überblick. So, was sind die Produktionsfirmen, mit denen wir gern zusammenarbeiten? Was sind PerformerInnen? Produzentin, den wir gerne zusammen, da hat man schon irgendwie sich so ein bisschen so einen Weg in diesem Dschungel gebahnt, aber ganz am Anfang ist man ja wirklich wow. Also da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll und natürlich fängt man auch mit der Recherche auf den Mainstream Plattformen an und weil sich ja auch da dann gutes Material findet, oder dann man sozusagen darüber über irgendwie mehr Indie-Produktion kommt und so, aber am Anfang Halleluja. Und da haben wir dann auch, da waren wir so ein kleines Team, da haben wir dann immer so einmal die Woche irgendwie gemeinsam mal so ein Viewing gemacht und so entschieden, was nehmen wir nicht oder was ist so die Richtung und also da ist man schon irgendwann, dass man richtig so abgestumpft, aber es vergeht einem so ein bisschen auch die Lust an Sex.
Oh nein, das ist natürlich. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Wenn man, wenn man sich die ganze Zeit damit beschäftigt, dann das ist halt Arbeit. Ihr arbeitet halt und ihr geht die Sachen durch und das ist dann vielleicht irgendwann auch mal ein bisschen langweilig oder so oder überfordernd oder uninteressant.
Aber ja, genau, jetzt sozusagen ist es ein bisschen anders und wie gesagt, das macht auch ein anderes Team. Das heißt, die Sachen, die bei uns auch auf die Seite kommen, die gucke ich natürlich auch gerne an und ich finde, ich meine, wir haben ja auch eine echt so eine Bandbreite und sind auch für verschiedene Geschmäcker und es muss aber auch nicht jeder Geschmack abgedeckt werden und so weiter. Aber finde auf jeden Fall also wäre auch seltsam, wenn ich diese Lektion bei uns nicht schön finde, aber finde ich sehr, sehr schön.
Sehr gut. Sehr gut.
Könntest du dir denn vorstellen, also du bist jetzt Performerin, könntest du dir auch vorstellen, zum Beispiel hinter die Kamera mal zu kommen oder so in dieser Industrie noch andere Rollen einzunehmen?
Auf jeden Fall. Ich arbeite sogar gerade an meinem eigenen Film.
Ja, da sind wir sehr gespannt.
Ja, ich auch.
Das heißt, da ist ja auch so, da wirst du ja wahrscheinlich auch jetzt irgendwie über die Jahre Eindrücke gesammelt haben. Und was sagst du, also wie sieht für dich persönlich irgendwie so ein perfekter Film aus?
Meinst du jetzt in der Produktion oder meinst du, was ich...
Eher in der Produktion, genau, weil ich denke, du wirst wahrscheinlich ganz viele Ideen haben für wie so inhaltlich, was man alles machen könnte. Ich meine eher so in der Produktion oder sowas, so für Bestandteile für dich so am wichtigsten sind.
Also natürlich ist es immer wünschenswert, wenn man in einem tollen Team arbeitet, sei es jetzt mit die Menschen hinter der Kamera, Soundkamera, Postproduktion, als auch PerformerInnen, gute Bezahlung, schöne Story, schöner Dreh, erstmal so ganz grob. Und dann natürlich auch in der Vermarktung, wenn das irgendwie ankommt und wenn das dann irgendwie Geld reinbringt, mega. Das ist ja immer so die andere Sache.
Mir ist noch eingefallen, es ist jetzt sehr aktuell, aber ich wollte unbedingt mit dir dann auch drüber sprechen, weil du auch gerade sagst, Vermarktung und es muss irgendwie Geld reinkommen. Wollte ich mit dir über OnlyFans sprechen, ja. Ja. Ich weiß nicht, ob du OnlyFans nutzt.
Ja.
Genau, also um es sozusagen kurz auch für die HörerInnen ja so ein bisschen thematisch abzuholen, ist jetzt auch viel durch die Presse gegeistert, dass eben OnlyFans ihre Guidelines dahingehend ändert, dass eigentlich ab 1. Oktober SexworkerInnen wirklich eine ziemlich schwere Zeit haben, ihre Inhalte da zu publizieren. Soweit ich das verstanden habe, darf ja Nudity noch gezeigt werden, aber nur dann, wenn es nicht in einem Pornographic Context ist. Also es ist sehr, sehr schwammig. Und erinnert natürlich an viele andere schwammige Guidelines anderer Social-Media-Plattformen, die einem das Leben schwer machen.
Ja, absolut.
Und da wollte ich dich natürlich gern irgendwie als jemand, der es eben nutzt und der davon ja auch direkt betroffen ist, einmal fragen, ja, wie so deine Einschätzung dazu ist. Du hast gerade gesagt, du nutzt es, also bist du davon ja auch direkt betroffen?
Ja, ich muss dazu sagen, ich habe vielleicht OnlyFans gar nicht so krass intensiv genutzt, weil es einfach es ist schwierig, es ist super viel Arbeit. Man muss da wirklich am Ball bleiben, um überhaupt Geld damit zu verdienen. Also es kommt natürlich darauf an, ich weiß, dass Menschen damit unglaublich viel Geld verdienen, aber ja, insgesamt ist die Situation natürlich super scheiße. So viele KollegInnen sind jetzt einfach, ja, die stehen jetzt so vom Abgrund, ne? Also es ist ja einfach nur beschissen. Ich weiß nicht. Meine Einschätzung ist, ich bin wütend. Das ist Kacke.
Ich meine, wie war das denn? Weil wir wissen es ja nur als Außenstehende und haben es dann eben mitbekommen. Sind ja keine OnlyFans-Creators. Gab es da irgendeine Kommunikation von OnlyFans an euch sozusagen über diese Entscheidung? Oder hat man das dann auch einfach nur so mitbekommen und ist jetzt so, jetzt muss ich mich neu orientieren?
Ja, letzteres. Wie war das nochmal? Ich glaube, da kam irgendwann eine E-Mail oder so oder die Guideline-Aktualisierung oder sowas, aber man wurde nicht so richtig informiert, das nicht. Man wurde auch so einfach ins kalte Wasser geschmissen, ne? Jetzt gibt es ja, ich glaube, es startet ja ab dem 1. Oktober. Also du hast jetzt noch so ein bisschen Zeit irgendwie und die bitten dich, den Content zu löschen. Bis dahin. Das ist also übel.
Und hast du da auch sozusagen so ein bisschen mit anderen drüber gesprochen oder so ein bisschen so eine Stimmung eingefangen aus der Szene, sage ich jetzt mal, ob es jetzt die Berliner Szene ist oder die Porn-Szene oder Queer-Porn-Szene, so ein bisschen was da so das das Gefühl, das Geteilte dazu ist?
Ja, so insgesamt kriege ich und teile natürlich am meisten über Social Media. Ich weiß nicht, das kriegst du aber bestimmt auch mit. Mhm. Alles, was da jetzt gerade verbreitet wird, das ist natürlich für alle richtig bekloppt. Und das ist auch jetzt nicht so szenenabhängig, sondern also industrieabhängig. Alle sind einfach nur angepisst. Und jetzt habe ich, glaube ich, den zweiten Teil deiner Frage vergessen, aber
nee, das war die Frage, also sozusagen die Stimmung in der Szene vielleicht oder in der Industrie. Und es ist ja auch irgendwie so faszinierend, denn das, was OnlyFans groß gemacht hat, waren ja oder sind ja die SexworkerInnen. Also es ist ganz, wer nutzt denn OnlyFans für Rezeptvideos?
Eben. Oder Fitnesstraining oder sowas. Das ist natürlich der explizite Content, den OnlyFans gehostet hat, und das jetzt zu verbieten, ist einfach nur. Also ich bin super gespannt, was mit OnlyFans wird, wenn das.
Oder glaubst du, es werden sozusagen ganz schnell irgendwie weitere Plattformen einfach folgen und das ersetzen? Oder denkst du, das war schon einzigartig in dem, was die gemacht haben?
Ich weiß es nicht. Ich meine, das ist jetzt auch nicht, wie du eben schon meintest, das erste Beispiel, dass SexworkerInnen dass die ausgestoßen werden oder abgeschnitten werden, verbannt werden. Das ist ja im Prinzip auch immer so ein bisschen das Ziel dieser großen Plattform oder zumindest der Plattform, die den meisten Einfluss haben, dass dann plötzlich Regeln kommen, du wirst zensiert, du wirst gebannt. Ich meine, Instagram auch als Beispiel, ich bin da jetzt noch aktiv, wir wurden alle schon mehrmals gelöscht, dann
Wir auch, ja.
Genau, ja. Und das ist halt, also es ist nicht das erste Mal, dass das passiert, und das wird auch nicht zum letzten Mal passieren, weil unsere Strukturen irgendwie so ticken. Leider. Und das, es gibt einfach zu große Defizite, in wie die Regeln geführt werden und oder gemacht werden. Und ja, es ist schrecklich, aber es ist auch irgendwie nicht überraschend.
Hast du da schon so ein bisschen das Gefühl, ich meine, du machst das jetzt 6 Jahre, 6 Jahre sind ja eigentlich auch gar nicht so wenig, da kommen irgendwie Plattformen dazu und gehen und so weiter. Mhm. Wenn du das jetzt so beobachtest und so die Entwicklung, siehst du da aber doch irgendwo einen Aufbruch in diesem, dass es eben nicht mehr so stark stigmatisiert wird, dass es mehr Möglichkeiten gibt, oder sagst du, es ist frustrierenderweise, kommt es nicht richtig voran und es sind immer wieder solche Rückschläge, weil ich meine, OnlyFans reagiert ja eigentlich nur anscheinend auf den Druck von Banken, von Payment-Providern, die sagen, sie drehen halt den Hahn ab, wenn das nicht passiert. Ich meine, das kennen wir ja auch und haben wahnsinnig und schwer getan, einen Payment-Provider zu finden, obwohl wir ja genau die sind, die was ändern möchten und auf der guten Seite stehen. Hast du da das Gefühl, dass tut sich was und du blickst irgendwie hoffnungsvoll in die Zukunft, oder sagst du, das ist immer noch ein super langer Weg zu gehen?
Ja, ich will jetzt nicht so super krass mit so einem blöden Halbwissen glänzen, weil ich in diesen ganzen Strukturen viel auch nicht so so politisch, die ganzen politischen Strukturen, da stecke ich nicht so drin, aber natürlich sehe ich einen Aufbruch oder immer den Versuch von der Organisation, und es gibt ja auch alternative Plattformen, wie heißen die zum Beispiel, Loyal Fans und so Sachen. Mhm. Aber das sind natürlich im Vergleich viel kleinere Plattformen. Und deshalb, meine Stimmung ist gerade einfach schlecht und eher negativ, was diese Sachen betrifft, weil eben Sexarbeitende immer wieder und weiter diskriminiert werden, gerade von den großen Plattformen, die für alle zugänglich sind. Und eben, wie du das meintest, die Bezahlungssysteme sind ja eben die gängigsten, die größten, die dann da Regeln haben, dass Sexarbeitsgeldtransfer nicht erlaubt ist und so. Und ich weiß es nicht. Ich habe keine so gute Antwort gerade, was Zukunft betrifft. Weil Alternativen gut sind, aber was haben die für einen Einfluss? Und ich weiß es nicht, es ist gerade ein bisschen schwierig. muss ich gestehen.
Ja, das verstehe ich.
Ja, die Bezahlsysteme sind halt wirklich, es ist halt schwierig. Ich werde so oft gefragt, wie man mir Geld schicken kann oder Tipps oder wie auch immer. Und es ist einfach schwierig, weil ich nicht immer weiß, wie ich es anstelle, so dass das Geld nicht eingefroren wird oder, weißt du, wie auch immer. Weil du musst diese Verifizierung und so, das ist ja auch, also es ist eine so, sorry, dass ich so rumstatte, aber es ist einfach ein komplexes, bekacktes Problem.
Na, nee, ich weiß. Genau, und genau das die Wurzel des Problems ist eben, dass in unserer Gesellschaft, wie Sexwork gesehen wird in unserer Gesellschaft, ja, Sexarbeit richtig. Gesehen wird in unserer Gesellschaft genau. Und dass Sexarbeit immer noch als eine andere Form der Arbeit gesehen wird oder als richtig. Eine, die es auszumerzen gilt, anstatt zu verändern, transformieren, verbessern, richtig. Erleichtern.
Ja. Genau. Und diese, um das zu ändern, muss man ja irgendwie, also es müssen ja auch politische neue Strukturen entstehen, die dann quasi für den Schutz von Sexarbeitenden sorgen, ne? Also nachdem man Sexarbeitenden zugehört hat, was wir brauchen, aber sei es jetzt in Arbeit mit KlientInnen, also in Person oder halt online, einfach das Existieren, online Arbeit anbieten zu können, dafür braucht es halt die Regeln, die dann erstmal gemacht werden müssen. Und das ist schwierig. Ich meine, ja, es gibt keine Anerkennung. Es soll eher so in Richtung Sexarbeit soll ausgemerzt werden gehen und es ist halt Kacke. Aber wir brauchen die Online-Spaces, in denen wir einfach auch unsere Arbeit machen können. Aber das besteht aus sehr vielen Puzzleteilen, die da funktionieren müssen, ne?
Wie ist es denn bei dir jetzt persönlich? Also eben, es gibt ja die und die Online-Spaces und wir versuchen ja zum Beispiel irgendwie ein Safe Space jetzt nicht nur für User zu sein, sondern eben auch für PerformerInnen, für Produzenten, dass man sagt so, ich bin hier auch in guter Gesellschaft. Mhm. In den Produktionen, in denen du zu sehen bist, ist es dir auch wichtig, wo die zu sehen sind? Oder hast du da dann am Ende ja keinen Anschluss?
Ich glaube, in den meisten Produktionen, in denen ich arbeite, weiß ich, dass das auf Plattformen landet, die ich unterstütze oder mag. Also, ich meine, Pink Label ist natürlich so ein Name, ihr seid so ein Name. Das ist natürlich total wichtig und gut. Aber es braucht halt irgendwie mehr, ne?
Weil auch das war lustigerweise, wir werden auch ganz oft gefragt, ob wir OnlyFans als Konkurrenz sehen. Was wir überhaupt nicht so sehen, sondern als Weggefährten und eben einen anderen Safe Space, in der eben Sexarbeitende also einfach diese Arbeit demokratisieren können und selbstbestimmt vor allem arbeiten können.
Ja, gut kuratiert und selbstbestimmt. Oh. Ja.
Deswegen auch das würde ich so ein bisschen so zum Ende unseres Gesprächs wollte ich dich sowieso fragen, so, ja, was wäre so deine Wunschvorstellung, wo es hingeht, also mit Porn, aber auch der ganzen Industrie. Also jetzt gerade waren wir ein bisschen pessimistisch, aber sagen wir mal, ja, in einer Traumvorstellung. Was würdest du dir wünschen?
Dass Sexarbeit natürlich mehr Anerkennung bekommt. Dass Sexarbeit irgendwie von den Massenmedien, sozialen Medien eine faire, wahrheitsgetreue, also ehrliche Darstellung bekommt. Erstmal irgendwie, dass antidiskriminierende Arbeit um Sexarbeit wirkt und entstigmatisiert wird. Das ist halt von Politik und Regelmachern jetzt im Online-Space und so generell in der Sexarbeit mit Klientinnen. Eben Regeln geschaffen werden, die Sexarbeitende wirklich schützen. Dass wir existieren dürfen, weil wir waren immer schon Teil der Gesellschaft und wir existieren, wir werden existieren und das muss anerkannt werden. Wir müssen existieren dürfen. Es muss einfach anerkannt werden, dass wir da sind. Und ich wünsche mir mehr Spaces insgesamt auch von, also von SexworkerInnen geführte Spaces. Und kuratierte Spaces, sei es jetzt, weiß ich nicht, Treffpunkte oder so weiter und so fort, oder Veranstaltungen, weiß ich nicht, und eben auch Online-Spaces.
Die das auch raus aus vielleicht so einer Ecke nehmen, auch wenn ich jetzt zum Beispiel an Events denke. Mhm. Das ist ja für uns auch so, lustigerweise haben wir noch nie ein Event gemacht, weil wir ja mitten in einer globalen Pandemie gestanden sind. Aber da war es uns auch mal wichtig, als wir naiv ab und zu welche geplant haben, haben wir auch mal gesagt, so, es muss doch dann auch nicht immer in so stereotypischen, also weiß ich nicht, irgendwie stereotypisch, es muss nicht gleich eine sexpositive Party draus werden, nur weil man Pornografie anbietet, sondern man kann es so irgendwie total mischen. Mhm. Und das eben ja aufbrechen, auch dass man eben Leute anspricht, damit die sich vielleicht noch nicht so an das Thema rangetraut haben und so. Also das nicht immer so schwarz-weiß sieht.
Ja, absolut. Das ist ja sowieso ein Thema. Man kann nicht schwarz-weiß oder mit richtig und falsch auf das Thema Pornografie blicken. Es ist super komplex. Und das ist ein schöner Ansatz, weil wie ermöglicht man Zugänge, wie macht man entstigmatisierende Arbeit, indem man Menschen einlädt und eben auch die Zugänge schafft, ne? Hm. Finde ich gut. Also ich komme zu eurer Party, wenn ihr das dann mal irgendwann macht.
Da würden wir uns sehr, sehr freuen. Als allerletzte Frage, weil ich mir vorstellen könnte, dass vielleicht auch Menschen zuhören, die selber neugierig sind oder selber sich vielleicht auch mal als Performer probieren möchten oder gerne diesen Einstieg wagen würden. Mhm. Was könntest du empfehlen oder was würdest du vielleicht anders machen, wenn du jetzt zurückblickst? Was würdest du so ein bisschen mit auf den Weg geben wollen?
Also ich würde auf jeden Fall allen Interessierten sagen, dass sie sich gut informieren sollen, weil Porno und die Arbeit im Porno oder in der Sexarbeit wird oft irgendwie glorifiziert und es ist aber Arbeit, die mit viel Stigma, viel Gegenwind, viel Sorgen daherkommt. Das spürt man natürlich erst so richtig, wenn man das macht und wenn man Erlebnisse hat und also man muss sich auf jeden Fall bewusst darüber sein, dass das nicht nur cool ist oder so. Also in einer Bubble wie Berlin, du bist halt in einer Bubble und kriegst viele positive Reaktionen, aber das ist nicht, die Blase platzt da auch sehr schnell. Das muss man sich irgendwie ein bisschen klar machen. Es ist einfach schwierig, es ist ein herausfordernder Bereich, in dem man arbeitet. Und Geld ist immer eine Sorge und man darf das irgendwie nicht so richtig unterschätzen, ne?
Gibt's Klischees, das habe ich dich gar nicht gefragt. Oder beziehungsweise, gibt es Klischees, mit denen du so am allermeisten konfrontiert wirst oder Fragen, die du auch nicht mehr hören kannst? Oh Gott. Vielleicht habe ich dir ein paar von den Fragen sogar gestellt, aber.
Nee, ich glaube nicht. Also Klischees, ja. Meinst du jetzt so was mir persönlich, so Sachen, die mir, also sowas wie, dass ich ja auf jeden Fall ein Sex-Addict sein muss, dass ich wahrscheinlich irgendwie wahnsinnig abgestumpft bin, entweder total fordernd oder super gut im Bett oder so ein Scheiß. Oder dass ich auch kein Interesse an wahrer Liebe habe, weil ich ja so einen Job mache. Also das schwankt dann immer so ein bisschen auch zwischen Glorifizierung und abfälligen Bemerkungen. Mhm.
Und auch aus deinem eigenen Umfeld oder von Leuten, die du nicht kennst?
Also nicht von meinen engen Leuten oder sowas, nee, das nicht. Das ist dann eher so fremde Menschen. Also eher schon, wie sagt man denn? Ja, eher fremde Menschen.
Das habe ich dich, glaube ich, gar nicht gefragt. Und das ist wahrscheinlich eine Frage, die sonst sehr schnell aufkommt. Aber ich habe dich gar nicht gefragt, ob es bei dir überhaupt jeder weiß, dass du Performerin bist.
Ja, mittlerweile wenn du jetzt so meine Freunde und Familie und sowas meinst, dann mittlerweile weiß es jeder. Ich habe mich kürzlich bei meinem Vater als letzte Person, die mir wichtig war, geoutet.
Wie war das für dich? Wieso war sozusagen dein Vater der letzte? Hattest du da so am meisten, war das eine Angst vor seiner Reaktion oder wieso war er der letzte?
Mein Vater war wahrscheinlich der letzte, weil gute Frage. Hat wahrscheinlich jetzt viele persönliche Gründe. Ich habe deutsch-türkische Wurzeln. Ein bisschen das spielt ja auch irgendwie so eine Rolle, dass ich kann es dir in dem Kontext nicht so ganz beantworten. Es ist ein Mischmasch aus vielen persönlichen Hemmungen und Ängsten gewesen. Und deshalb hab ich da wirklich, wirklich lange, lange für gebraucht. Ist auch vielleicht noch so eine Sache, das ist, glaube ich, nicht bei jedem so. Es gibt so viele unterschiedliche, spannende Porno-Outing-Geschichten. Aber ich hatte sehr viel Sorgen generell ums Outing. Ich hatte super viele, also es hat sich angefühlt oder es fühlt sich an wie so ein Weg, so ein Prozess, internalisierte Stigmas auch abzubauen und dann die Angst, abgestoßen, verstoßen zu werden. Das war für mich ein Riesending und hat total viel emotionales Chaos verursacht und Panikanfälle und so ein Kram. Also das war echt, das war so wirklich die Downseite von meiner Pornokarriere bislang. Aber jetzt ist es raus bei allen und fühlt sich sehr, sehr empowernd an. Und es war ein nötiger Schritt, definitiv. Aber er war halt eine der, also ja, die letzte große Bürde sozusagen.
Ich finde es interessant eigentlich, dass man auch, also dass du es Outing nennst oder dass man es Outing nennt, weil man möge ja meinen, es ist ja schon draußen in der Welt mit deinem Gesicht. Das hattest du da nie die Gedanken, vielleicht hat das jemand eh schon gesehen, bei dem ich jetzt das noch gar nicht offengelegt habe? Oder dass es irgendwie dann so einfach rumgeht, also jemand noch nicht mal zufällig darauf stoßt, weil er gerade den Porno guckt, aber das von jemandem anderen zugespielt bekommt, so, ach guck, hast du das eigentlich schon gesehen?
Ja. Die Angst, also diese Angst gab es natürlich auch total krass, dass ich fremd geoutet werde oder gesehen werde. Das war wirklich auch Grund, weswegen ich anfangs in den ersten Jahren, glaube ich, ganz so große Sachen oder eher Mainstream Produktion auch immer abgesagt hat und mich da wirklich langsam angetastet habe. Das ist aber auch passiert, dass ich irgendwo gesehen wurde und Leute haben mich angeschrieben. Ich hatte halt in dem Zusammenhang und mit meinen in Bezug auf meine Ängste quasi das Glück, dass an meine Familie niemand herangetreten ist. So. Aber es ist schon oft passiert, dass jetzt meine Angst nicht weniger beruhigt hat, sondern eher befeuert.
Aber jetzt und wenn es dir nicht zu persönlich ist, aber wie hat er reagiert?
Er hat auf jeden Fall mir Fragen gestellt, womit ich nicht gerechnet habe. Ich glaube, mein Vater hatte das sowieso auch so ein bisschen geahnt. Also er hat sich eher bestätigt gefühlt in seiner vermeintlichen Annahme darüber und er hatte einige Fragen, aber hatte kein Verständnis.
Ja. Aber trotzdem ist es für dich ein Befreiungsschlag in einer Art und Weise.
Ja, definitiv. Ja. Es ist halt jetzt raus und auch wenn nicht anerkannt wird oder gut gefunden wird, was ich mache, es ist ja für mich eine sehr bewusste Entscheidung und ich arbeite halt in der Sexindustrie und kann nichts ändern, wie er oder jetzt meine Familie dazu steht oder darüber denkt. Ich kann es vielleicht versuchen und die einladen, zu sprechen, aber mehr an der Stelle nicht.
könnte man ja auch, um nochmal den Bogen zu schlagen, was wir vorher gesprochen haben, irgendwie deine Wünsche für die Zukunft, wäre dann wahrscheinlich auch was, was man da noch hinzufügen könnte, irgendwie auch für Menschen, die, ja, jüngere Menschen, die sich das jetzt überlegen, oder wenn man sagt, so, wo sehe ich die Industrie in 10 Jahren, dass man sich da auch wünscht, dass es leichter wird und nicht mit ganz, also dass es einfach differenzierter wird und nicht gleich so viele Ängste hervorruft. Und wie du ja auch sagst, also das, ja, da war ja dann viel mehr noch mit verbunden, als nur ich erzähle meinen Eltern, was ich beruflich mache, sondern was verbinden die damit, was assoziieren die damit, dass man da vielleicht auch sagt, vielleicht ändert sich was.
Ja, total, das ist definitiv irgendwie wünschenswert, so generell diese Gesellschaft, ja, das ist jetzt auch so ein Riesenthema, ne? Ich weiß nicht, wie das zum Schluss noch so anreißen sollte, will, aber Sexaufklärung in unserer Gesellschaft, in dieser Kultur oder generell, wie können wir unsere Meinung über Sexualität verbessern? Ne? Wie findet Sexaufklärung schon in Schulstrukturen statt und so? Ne? Das sind, ich glaube, das hängt dann davon auch sehr ab, wie in Zukunft auf Porno und Sexarbeit geblickt wird. Unser genereller Umgang mit Sexualität.
Absolut, absolut. Ja. Also, du hast ja gesagt, ob wir jetzt das Thema noch so groß aufmachen. ja, ich meine, darum geht's bei uns ja viel. Darum wollen wir ja auch irgendwie nicht das nur eigentlich stehen lassen, sondern wollen es ja verbinden eben mit diesem Educational-Teil, den wir anbieten. Also, dass man einerseits Sexaufklärung, aber auch Aufklärung über Pornos macht. Also, dass man auch einfach darüber spricht, dass man eben auch die Leute hinter der Kulisse bzw. vor der Kamera kennenlernt, dass man darüber spricht, hey, man kann auch, was man sieht, muss auch nicht immer unbedingt die Realität widerspiegeln, aber es gibt sowas wie Consensual Non-Consent und sowas. Das, da über all diese Sachen wird nicht gesprochen und das wird einfach nur konsumiert, ohne irgendwie einen Kontext zu schaffen. Aber um sozusagen nicht jetzt komplett da reinzutreten, da habe ich auch mal eine sehr schöne Folge aufgenommen mit einer Sexualpädagogin, die eben in Schulen aufklärt, interessanterweise in einem katholischen Träger, aber genau da eben was verändern will, also sozusagen von innen heraus es aufbricht. Und ja, die hat mir so interessante Sachen erzählt und eben wie Jugendliche heutzutage die Aufklärung abläuft und was da für Fragen gestellt werden. So, also da bin ich total, da bin ich wirklich hoffnungsvoll. Ja, ich glaube, da ändert sich wirklich was.
Ja, das hoffe ich wirklich auch. Also das ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Puzzleteil in dem großen Ganzen, ne? Dass Sexaufklärung besser, inklusiver, diverser wird und, ja, wie du meinst, Aufklärung um Porno oder das Bewusstsein schaffen, dass es eben Pornografie gibt und dass das auch immer schon da war und gewollt ist und dass man darüber aufklärt oder Zugänge irgendwann schafft. Also nicht, dass jetzt mit Kindern und so Pornos geguckt werden sollte, auf keinen Fall, das meine ich natürlich auf keinen Fall, aber die Aufklärung darüber.
Genau, und darüber redet, weil, hey, also man braucht ja nicht so tun, also als würde es es nicht geben, sondern der 14-Jährige wird sich dann seinen Weg bahnen und es finden, ja, dann doch lieber davor drüber sprechen und das Ganze irgendwie in einen Kontext bringen und Kinder oder Jugendliche wissen lassen, also sozusagen, was es gibt und was es für Alternativen gibt und wie so ein bisschen irgendwie was an die Hand geben, wie sie diesen Sex in Pornos zu konsumieren haben.
Total, total. Finde ich wichtig, denke ich auch direkt jetzt wieder an Rollensysteme, also Genderrollen und so weiter und so fort, weil wenn, also Zugang schaffen zu, ich würde jetzt mal erstmal vielleicht alternativere Pornografie nennen, wie du es gerade meintest, weil wenn du nur und immer nur Zugang zu überwiegend den gleichen hetero-Mainstream-Bildern hast, wie, was macht das mit deinem Rollenverständnis und meinem Genderverständnis? Das ist jetzt ein bisschen krass generalisiert und das ist, wir wissen ja auch alle, das Problem ist nicht das heteronormative Mainstream-Porno-Bild, aber das macht halt irgendwie was. Und das hat was mit mir gemacht. Also das ist jetzt...
Mhm. Total, also das bildet ja irgendwie ein Sehverhalten über viele Jahre, auch unterbewusst. Und das zum Beispiel war uns auch total wichtig, wir haben ja auch Kategorien auf unserer Seite, aber es gibt einfach ein paar stereotypische Kategorien gar nicht unbedingt. Plus es wird auch nicht dir immer nur das angezeigt, also sozusagen wir fragen ja nicht ab, was ist deine sexuelle Orientierung, und dann kriegst du auch nur das ausgespielt, sondern das ist ja auch, finde ich, Teil irgendwie der sexuellen Freiheit und den eigenen Horizont zu öffnen. So, hey, ich kann mir auch was angucken. Ich bin zum Beispiel hetero und ich gucke mir gerne einen schwulen Porno an. Heißt das, dass ich dann das im echten Leben, also in meiner echten, in meiner Sexualität ausleben möchte? Nein, aber möchte ich das anschauen und inspiriert mich das? Ja. Dass das auch aufgebrochen wird. Und ganz genau wie du sagst, in dem Moment, wo du auch verschiedene Gender, wenn du verschiedene Identitäten, verschiedene Körperformen, verschiedene Herkünfte, alles zusammen, ohne dass sofort, dass das ein Label trägt und gleich in einer Kategorie ist.
Ja.
Ich glaube, das macht schon ganz viel mit einem Sehverhalten.
Total. Total, ja.
Okay, jetzt sind wir doch nochmal abgebogen. Wir waren schon kurz vor der Verabschiedung.
Ja. Aber es ist halt wichtig und es ist so interessant.
Ich wollte übrigens noch sagen, wir kennen dich ja nur sozusagen vom Visuellen, also aus Filmen. Jetzt, wo ich so lange mit dir gesprochen habe, finde ich, du hast so eine schöne Stimme. Ich finde eigentlich, du solltest auch unbedingt, wir haben ja auch Audio-Stories, du solltest eigentlich unbedingt auch mal eine, wenn du Interesse daran hast, das ist eine Einladung, auch mal eine Audio-Story aufzunehmen. Ich finde, du hast eine sehr, sehr schöne Stimme.
Danke für das Kompliment. Ja, gerne. Erzähl mir gerne mal, worum es in euren Audio-Stories genau geht.
Das
kann ich auch recherchieren auf eurer Seite.
Genau, beziehungsweise du kannst gerne auch eine eigene beisteuern. Das wäre ja noch viel schöner, wenn du sagst, wenn du bald deine Karriere hinter der Kamera startest, dann vielleicht auch hinter Mikrofon.
Am Mikro, ja, warum nicht? danke fürs Angebot, Pauline.
Dann ja, bleibt mir eigentlich nichts mehr zu sagen als vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Es hat mir total Spaß gemacht und ich habe wie immer viel dazu gelernt. Und genau, mehr von Jasko seht ihr sowieso bei uns und vielleicht hört ihr auch bald von uns auf unserer Seite. Und genau, alles andere, wo man dich sonst noch finden kann, findet ihr in der Episodenbeschreibung.
Pauline, das war sehr schön.
Dankeschön.
Danke für die Einladung. Dann freue ich mich auf eure Party und auf darauf, dich persönlich kennenzulernen.
Wir uns auch.
Ach, sehr schön. Dann habt einen guten Tag.
Ciao, ciao.